Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. In Deutschland ist Übergewicht ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem. Etwa 53% der erwachsenen Männer und 42% der erwachsenen Frauen in Deutschland sind mehrgewichtig. Eine Wahnsinnszahl. Was man wirklich für seine Gesundheit tun kann und was man von der neuen Abnehmspritze halten sollte, das verrät uns heute Dr. Thomas Klimaschka. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dem Gespräch mit Dr. Thomas Klimaschka, der so unglaublich viel in Bewegung ist, dass er eigentlich überhaupt gar keine Chance hat, übergewichtig zu werden, würde ich sagen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank, liebe Jenny. Wir waren ja unlängst hier und jetzt treffen wir uns wieder. Freue ich mich.
Ich mich ebenso. Es geht um das Thema Übergewicht. Ist das ein Thema, Thomas, das viele Menschen in deiner Praxis bewegt?
Das Thema Übergewicht ist generell ein Thema, was nicht nur in unserer Praxis, sondern im alltäglichen Umfeld quasi überall präsent ist. Mhm. Die eigentlich gute Ernährungsmöglichkeit des Mediterranen haben wir hier nicht, wo wir wohnen. Das heißt, wir haben, so sage ich immer schon, mitteleuropäisches Normalgewicht und das ist leider irgendwo ein Stück weit Übergewicht, weil wir einfach zu hochkalorische Ernährungsangebote haben und diese leider auch in den meisten Fällen wahrnehmen.
Da wäre ich direkt bei der Frage, warum wird Deutschland immer dicker? Ich hatte mal ein bisschen recherchiert, dass tatsächlich 52% der erwachsenen Männer und irgendwie 46% der erwachsenen Frauen schon am Übergewicht irgendwo hängen. Das ist ja eine enorme Zahl.
Jede zweite Person,
hast du vollkommen
recht. Nicht? Also ich denke, wenn man sich das vorstellt, hier in Nassau haben wir 5000 Einwohner, sind ja dann, legen wir mal die Kinder dann außen vor, nehmen wir dann mal 4000 Personen, davon wären rechnerisch 2000 Personen übergewichtig. Jetzt ist es beim Übergewicht natürlich minimal übergewichtig, mittelübergewichtig oder schwer übergewichtig, da gibt es ja schon noch irgendwo Grenzen. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir einfach leider eine zu hochkalorische Ernährung haben, dass das Gleichgewicht zwischen angepasster Kalorienzufuhr und dem guten Verbrauch einfach leider oftmals zugunsten der Kalorienzufuhr verschoben ist.
Das ist dann auch das Thema zu wenig Bewegung, was ja auch gerade bei Kindern und Jugendlichen dazu führt, dass die schon in jungen Jahren übergewichtig sind.
Die können zumindest übergewichtig werden. Dabei ist es für uns oder für mich persönlich als Arzt immer sehr, sehr wichtig, dass ich schaue, wie sind die Eltern? Sind die Eltern jetzt zum Beispiel beide relativ schlank und das Kind ist zwar für den Moment etwas übergewichtig, ist die Gefahr aus meiner Erfahrung geringer, dass sich das Kind auch übergewichtig hält, als bei einer Familie, wo genetisch beide Elternteile einfach auch übergewichtig sind und dann das Kind möglicherweise dieses Übergewicht durch Größenwachstum, Längenwachstum nachher nicht mehr verliert. Denn es gibt nicht wenige Beispiele, auch aus der Kinderarztpraxis, wo die Kinder zwar für den Moment irgendwo am Übergewicht kratzen oder drüber sind, aber dann einfach ein Längenwachstum hinlegen und sich dann das relativ gut ausgleicht. Das heißt, man muss dann schon das Gesamtbild dieser Situation sich irgendwo anschauen. Das sollte trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass es wichtig ist, dass man den Kindern im frühesten Kindesalter in dem Sinne schon anerzieht, Softdrinks als Beispiel, dass man einfach solche hochkalorischen Getränke einfach meidet. Nicht? Wasser mit Geschmack oder einfach Wasser pur reicht aus.
Wir trinken hier gerade auch Wasser mit Minze, mit frischer Minze.
Genau, mit frischer Minze. Also ich bin auch jemand, der, also Wasser pur, kann ich auch nicht so richtig gut trinken. Deswegen tun wir immer irgendeine Geschmacksrichtung rein. Das kann Zitrus sein, das kann Minze sein. Irgendetwas, was irgendwo schmeckt. Nicht? Und also was den Geschmack von neutral ja in irgendetwas ummünzt. Ich bin so ein großer Mango-Fan. Deswegen mache ich auch oft Mango-Geschmack rein. Gibt es ja auch so, ja, in Anführungszeichen, Geschmackstropfen von verschiedensten Anbietern. Wenn man nämlich jetzt so den reinen Saft nimmt, ist der dann eigentlich natürlich auch wieder zu hochkalorisch.
Ne? Wir hatten jetzt gerade gerade schon zwei Punkte genannt. Das ist einmal Bewegungsmangel, Ernährungsgewohnheiten und du hast jetzt gerade schon angesprochen, Genetik. Genau. Was für eine Rolle spielt die denn?
Also bei der Genetik, wir unterscheiden ja im Wesentlichen bei der Adipositas, also der Fettsucht, genetisch veranlagte Fettsucht und weniger genetisch veranlagte. Die allermeisten sind schon weniger genetisch veranlagt, das muss man fairerweise sagen. Es gibt spezielle Namen für bestimmte genetische Erkrankungen, die sparen wir jetzt mal hier aus, weil die schon auch speziell behandelt gehören. Das muss man einfach sagen. Es gibt auch als Beispiel mal das Lipödem. Die Menschen sehen gar nicht automatisch immer übergewichtig aus, haben das nur an manchen Körperteilen, meistens an den Extremitäten. Die haben teilweise richtig tolle Taillen, ja, und können gar nichts dafür, dass sich im Bereich der Oberschenkel oder Oberarme da entsprechende Fettansammlungen zeigen. Das ist dann schon eine Sache, die nicht über die Ernährung führbar ist. Da wünsche ich mir auch, dass das ärztliche bzw. kassenärztlich Erstattbare, denn die werden früher oder später nur von Fettabsaugung oder Operationen profitieren, dass so etwas mehr und mehr bezahlt wird. Da ist die Richtung ist gut, ja, das entwickelt sich dahin, denn die haben ansonsten keine wirkliche Chance. Und dann gibt's natürlich der große Teil der einfach mehr mittel- oder stark übergewichtigen, aus anderen Gründen. Da können psychische Erkrankungen mit reinspielen. Auch jeder weiß das.
Großer
Faktor. Jeder weiß das, wenn es einem schlecht geht, entweder habe ich eine Hemmung, was zu essen, gehe ins Gegenteil, oder aber bin Frustesser oder dergleichen. Und dann nehmen wir, und das ist das größte Problem heutzutage, wir haben ja nur drei wesentliche Nahrungsbestandteile. Die Fette, die Kohlenhydrate, also die Zucker, Fette, Zucker und dann unsere Eiweiße, die Proteine. Und unsere Ernährung ist einfach zu Kohlenhydrat, also zu zuckerhaltig. Und das ist unser großes Problem. Früher wurde immer so gesagt, Mensch, die Fetthaltigkeit der Ernährung, du musst mehr Fett einsparen, was sicherlich nicht generell falsch ist. Das Hauptproblem des Dickwerdens heutzutage sind aber die Zucker. Und da haben wir leider immer viel zu viele. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so eine Verallgemeinerung. Dennoch ist da irgendwo das meiste dran, weil viele Nahrungsmittel einfach zu zuckerhaltig sind. Und ob das jetzt Fast Food ist, die einfach zu viel letztlich Kohlenhydrate beinhaltet, die muss gar nicht unbedingt, Fast Food muss nicht generell ungesund sein, je nachdem, was man jetzt unter Fast Food versteht. Das, was wir nur generell mit den gängigen Anbietern, McDonald's, Burger King und so weiter, das ist halt etwas, wo kaum oder ein viel zu geringes Sättigungsgefühl erreicht wird, nicht? Und du nimmst etwas zu, was durchaus, darauf sind diese Ketten ja mittlerweile bedacht, was durchaus in der Relation besser ist, als es noch vor Jahren war. Und trotzdem fehlt bei Fastfood einfach das Sättigungsgefühl. Und das erreichen wir nicht über hohe Zuckermengen und sowas. Das ist eher so für unser Gehirnzentrale im Hypothalamus so, dass der Kick, Mensch, gib mir noch mehr, nicht? Und jeder, der Fastfood mal genossen hat, weiß das. Das schmeckt zwar gut, also mir zumindest, aber richtig satt wirst du davon meistens nicht. Nicht? Und dann willst du noch mal was, nicht? Und das ist natürlich dann keine Option.
Zimmer! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba! dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
Wenn wir das mal ein wenig verallgemeinern wollen, wie würde denn für dich eine Formel für eine gesunde Ernährungsweise aussehen?
Also gesunde Ernährung wäre für mich zunächst mal an der Quantität der Nahrungsaufnahme am Tag. Das heißt, in der Regel haben wir Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Da kann man dran arbeiten, dass man zum Beispiel, mir hat es mal ganz gut getan, dass ich nur zweimal am Tag Hauptmahlzeiten esse, Frühstück und ja, Abendessen. Mhm. Ist nicht immer automatisch das Optimum. Also sagen wir mal so, das darf schon dreimal sein. Es dürften aus meiner Sicht aber nicht drei große Mahlzeiten sein, sondern ich muss die dann schon in der Qualität auch anpassen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, neben der Quantität, die Qualität. Von den Nahrungsbestandteilen muss es so sein, dass wir einfach unseren Eiweißanteil höher machen, als er sonst ist. Also wir haben einen Kohlenhydratanteil, der gewünscht ist in der Nahrung für eine Frau, 60, 70 Kilo von 200 bis 250 Gramm am Tag, für die Männer 250 bis 300 Gramm in etwa. Der Eiweißanteil wird meistens nur so 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sprich also so 60, 70 Gramm pro Tag Eiweiß, ist das, was in der Empfehlung drin steht. Wenn wir jetzt hingehen und in den meisten Nahrungsbestandteilen ist einfach der Zuckeranteil deutlich zu hoch, dass wir einfach sagen, Mensch, wir nehmen einen Zuckeranteil raus und ersetzen den durch etwas mehr Eiweiß. Das ist sicherlich gesund. Man muss es natürlich dahingehend beobachten, wenn jetzt einer eine deutliche Nierenerkrankung hat, der darf nicht zu eiweißreich sich ernähren. Das ist so die einzige Ausnahme. Die allermeisten sind allerdings nicht klassisch nierenkrank. Das muss man auch dazu sagen. Wenn jemand nierenkrank ist, dann weiß er das in den allermeisten Fällen. Und da muss man schon gucken, weil ich da schon immer mal Diskussionen mit den Nephrologen, also den Nierenspezialisten habe, dass sie sagen, Menschen, so Eiweißprodukte extra, also es gibt ja so Eiweißdrinks, die wir ja auch im Spitzensport nehmen, also wenn gerade so ein Fahrer gerade läuft die Tour de France, der kommt nach der Etappe ins Ziel, dann kriegt er erstmal seinen Eiweißdrink. Das ist einfach darin begründet, dass nach einer starken körperlichen Anstrengung Muskulatur auch zugrunde geht und die Hauptbestandteile der Muskulatur sind nun mal die Eiweiße, die halt einfach diesen Hauptteil davon bilden. Und das wird dann durch einen Eiweißshake, Eiweißdrink dann danach gemacht. Nicht?
Würdest du das auch dem Otto-Normalverbraucher empfehlen, solche Shakes zu nutzen oder eher zu gucken, welche Nahrungsmittel sind denn eigentlich protein-eiweißreich?
Also eher ganz klar, wie du schon sagst, Letzteres. Diese Zusatzsachen sind aus meiner Sicht nur dann sinnvoll, wenn ich mit den normalen Nahrungsbestandteilen oder Nahrungsmitteln, die uns in dem Sinne fast überall zur Verfügung stehen. Heutzutage ist es zwar durchaus finanziell manchmal eine Herausforderung, welche Produkte sind teurer oder billiger geworden oder so kostengünstiger geworden. Dennoch kann sich normalerweise jeder eine einigermaßen gesunde Ernährung leisten. Also es geht ums sich leisten können. Denn die Zuckerbestandteile müssen einfach geringer sein. Zum Beispiel auf Softdrinks verzichten, stattdessen schon mal Wasser mit Geschmack. Wenn wir jetzt die festen Nahrungsbestandteile nehmen, einfach die Zucker ein Stück weit reduzieren. Das heißt, nicht so viel Reis, nicht so viel Kartoffeln, nicht so viel Brot, sondern mehr in die Eiweißrichtung gehen. Ja, es gibt gute Eiweiße. Dazu kann man auch jetzt mal Porridge zum Beispiel zählen. Haferflocken sind gute Eiweiße. Mag vielleicht nicht jeder. Ich kann auch Eiweiße dazu addieren über Nüsse. Die haben zwar auch einen gewissen Fettgehalt, allerdings auch größtenteils gute Fette, das heißt also nicht die negativen Fette. Und bestimmte Gemüsesorten, Grünkohl zum Beispiel ist eine gute Gemüsesorte, Brokkoli gehört dazu, müsste man jetzt noch die Ernährungsberater dazu nehmen.
Also auf jeden Fall einfallen wie Kichererbsen, Linsen sollen sie
Also Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte allgemein, hast du recht, ja, also Hülsenfrüchte sind sicherlich was Gutes. Da muss man dann immer so ein bisschen die Vabon, also das heißt die Balance halten. Wenn ich jetzt zu viele Hülsenfrüchte habe, dann habe ich vielleicht eine unruhige Nacht, ja.
Beschwert sich mein Darm.
Genau, oder auch der Nachbar dann, der neben mir liegt. Ja, nichtsdestotrotz ist so etwas sehr gesund. Das heißt, einfach den Proteingehalt, und da kann man im Internet alles Mögliche finden, den Protein, also Eiweißgehalt, höher halten. Das ist, denke ich, eine der sinnvollsten Sachen, die auch jeder irgendwo umsetzen kann. Der Fettgehalt ist oftmals gar nicht so hoch, nicht? Und von daher, jetzt kommt unser Hund nach Hause, ne, falls wir es hören, ja, begrüßen wir die auch. Hat auch im Moment ein gutes Gewicht. Ja, da ist es ja auch bei den Hunden, kann man gerade mal so einen kleinen Bogen spannen. Dieses Belohnungssystem. Das Belohnungssystem ist ja auch bei der Ernährung, wo du das eben gefragt hast, so ein Punkt. Der spielt sich ja oben in unserem Gehirn ab. Nicht? Wenn wir uns immer wieder positiv belohnen, das heißt, ich habe jetzt ein anständiges Essen mir gemacht, ja, habe mir das rausgesucht, dann sollte ich dafür auch irgendeine Belohnung bekommen. Das heißt, irgendetwas Schönes, was ich mir jetzt irgendwie dafür wünsche. Als Beispiel, ich habe es geschafft, den Tag jetzt so zu gestalten, dass ich eine Ernährungsweise hatte, die deutlich Zucker eingespart hat. Dann kann ich zum Beispiel hingehen, habe mein Sparschwein da, dann tue ich mir da, weiß ich, 2 Euro rein oder tue mir für den Tag da irgendetwas, mache ich mir Gutes. Ja?
Und, aber bitte kein Schokoriegel.
Aber bitte kein Schokoriegel, genau. Also irgendetwas, so spielen wir ja auch oder mit diesen Regeln gehen wir ja auch bei der Raucherentwöhnung irgendwo um. Dass man einfach eine positive Rückkopplung einfach zum Gehirn bekommt. Mensch, ich habe das jetzt geschafft, also tue ich mir da eine Belohnung irgendwas rein. Nicht? Und dann kann ich das auch immer mal wieder umsetzen. Das heißt, mein Gehirn merkt, das klappt jetzt auch. Und diese Ernährungsumstellung, die ich ja irgendwo mache, gelingt auch mir nicht immer. Ja, also wir sind halt Menschen, wir sind keine Maschinen, wo wir den Schalter von A auf B einfach schalten. Das klappt halt so nicht. Andererseits, wenn wir dranbleiben, und es kann auch durchaus sehr viel Spaß machen, sich mit Ernährung zu beschäftigen. Im Internet finden wir ja alles Mögliche, auch an Rezepten oder dergleichen. Ja? Wer also die Zeit findet, gerade unsere Rentner, die nicht morgens früh um 8 schon auf der Arbeit sein müssen oder gegebenenfalls sogar schon um 7 oder dergleichen. Es macht total Spaß, sich irgendwo montags oder sagen wir sonntags die Woche zu planen, was essen wir denn montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags. Das heißt, das Essen rauszusuchen und dann auch mal zu gucken, was hat uns jetzt auch davon geschmeckt. Denn positive Geschmacksverstärker müssen nicht automatisch Fette sein. Also das können wir auch anders regeln. Nicht? Also es gibt auch durchaus gesunde Soßen zum Beispiel, die ein positiver Geschmacksverstärker sind, die einen großen Anteil an zum Beispiel Eiweiß haben, also weniger Zucker. Also das kann man schon ganz gut machen. Es gibt ja auch, im Internet kann man mittlerweile ja alles holen von den diversesten Firmen. Ja, ob das jetzt More Nutrition, ob das von ESN, ob das andere Dinge sind. Ich kriege jetzt von keiner Firma irgendwelche Tantiemen oder dergleichen. Die fallen mir jetzt nur ein. Wahrscheinlich, weil sie auch in der Werbung ganz gut arbeiten. Sonst würden sie mir wahrscheinlich jetzt nicht einfallen. Das Wichtige ist hingegen, dass man den Punkt oder die Schlussfolgerung hinbekommt und einfach seine Zuckermenge am Tag im Griff hat. Das ist die Quintessenz.
Ja, und das vor allen Dingen auch nicht nur über einen gewissen Zeitraum, um abzunehmen, sondern das, was ich jetzt raushöre, ist, ich darf eigentlich keine Diät machen, sondern ich muss meine Ernährung für immer und ewig umstellen.
Generell anpassen. Also wir sprechen ja nicht umsonst von der mediterranen Ernährung, die schön ausgewogen und sehr gesund ist. Da ist wirklich viel, viel dran. Und wir haben ja hier, wenn wir eine Art Diät machen, die machen wir ja nicht lebenslang. Ich habe mich bei mir relativ gut dran gewöhnt, dass ich von Montag bis Freitags, wenn ich in der Praxis bin, ja, also eigentlich immer erst spät frühstücke. Das heißt, in der Praxis zwischen 11 und 1 immer erst das erste esse. Da habe ich mich gut dran gewöhnt, sodass ich für mich als Mann so eine 8-16 intermittierendes Fasten habe, was aber auch nicht für jeden gut ist. Das mache ich auch zum Beispiel am Wochenende nicht. Das habe ich mir einfach angewöhnt und das mache ich einfach auch inkonstant. Die Frauen in den Wechseljahren, da passt das meistens nicht, weil dann ist der Stresslevel zu hoch, wenn sie nichts gegessen hat morgens, dann geht der Cortisolausschub hoch und dann ist es auch nicht gut. Das heißt, Diätformen sind für den Beginn sicherlich gut. Ich muss nur dann es wirklich schaffen, ob das jetzt eine Diät ist ohne Medikamente, mit Medikamenten. Ich muss es einfach schaffen, mich an bestimmte Gepflogenheiten zu gewöhnen, die gut sind für mich und mich von denen zu trennen, die schlecht sind für mich.
Und so eine Routine erstmal zu schaffen, dauert ja auch seine Zeit. Wir haben beim letzten Podcast schon drüber gesprochen, Routinen dauern um die 60 Tage, bis sie sich erstmal eingeschlichen haben und man relativ sicher sein kann, dass die Chance hoch ist, dass es so bleibt.
Ja, das Wichtige ist letztendlich, dass auch das Umfeld dann mitmacht. Die meisten leben ja nicht ganz alleine zu Hause, sondern dabei ist es wichtig, dass einfach auch das Umfeld weiß, Mensch, ich möchte jetzt zum Beispiel noch was abnehmen oder ich möchte jetzt einfach mein Gewicht halten. Die größte Kunst ist ja gar nicht unbedingt das Abnehmen, das ist immer der erste Schritt. Die größere Kunst ist einfach das Gewicht zu halten. Und da ist es wichtig, dass auch mein Umfeld da mitmacht. Das ist wie beim Rauchen. Der Raucher wird sich schlecht entwöhnen, wenn das Umfeld dann dauernd raucht und ich immer wieder eine Zigarette angeboten bekomme. Wenn das Umfeld von meinem Vorhaben weiß und mich dann auch positiv unterstützen kann, sagen, Mensch, toll, also super, dass du das so durchhältst, ziehe ich den Hut vor dir, also auch positive Rückkopplungen und nicht immer wieder was anbieten. Mensch, trink doch jetzt, ja, kannst du auch eine Fanta mittrinken oder kannst mal eine normale Cola mittrinken, wo wieder viele Kalorien drin sind. Das ist nicht richtig. Das heißt, das Umfeld muss davon wissen und muss einfach positiv rückkoppeln, dann funktioniert das. Ich kann auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ich sollte auch einen angebrachten Kalorienverbrauch natürlich an den Tag legen. Das heißt, irgendwo muss ich auch ein gewisses Sportprogramm oder Bewegungsprogramm für mich natürlich haben. Nicht? Für die Älteren ist ein Hund immer ganz gut. Der möchte raus, der soll raus. Ja. Also ein Hund ist nicht nur einfach was Tolles für die Familie, sondern auch für die Bewegung und für die Gewichtskontrolle perfekt.
Jetzt hast du schon ein paar gute Sachen gesagt. Klar, erstmal Zucker generell reduzieren, mehr Bewegung in den Tag reinbringen, die Woche auch planen, also nicht diese Impulskäufe, wenn man dann gerade im Supermarkt steht, sich erst zu überlegen, was man essen möchte, das geht meistens kolossal schief und endet zuckerreich. Ja. Lass uns mal auf den BMI kommen. Das ist ja klassischerweise immer noch so ein Indikator zu gucken, ist jemand übergewichtig oder nicht. Vielleicht kannst du kurz sagen, ab wann gilt man überhaupt als übergewichtig und hältst du den BMI denn eigentlich schon für zeitgemäß? Ja. Da gibt es ja immer auch Kritik dran.
Genau, sehr richtig. Also bringst du ein gutes Thema auf. Von den reinen Zahlen ist es so, dass wir übergewichtig ab BMI von 25 sind und die reine Adipositas, also die Fettsucht, ist dann ab einem BMI von 30. Für die Zuhörer, was ist der BMI? Der Body Mass Index berechnet sich durch das Körpergewicht in Kilogramm, also als Beispiel ein 70-jähriger Mensch. Und der ist dann zum Beispiel 1,70 groß. Das müssen wir rechnen, 17 mal 17 ist 289. Also müssten wir 70 durch 2,89 teilen. Einfach teilen wir es mal durch 3. Dann kommen wir ungefähr auf 23,3 als BMI. Nicht? So berechnet er sich als reiner Messwert. Ob er jetzt sinnvoll ist, da hast du vollkommen recht. Ich persönlich halte ihn nicht in jeder Situation für sinnvoll. Einfach auch deswegen, weil er zum Beispiel nicht wiedergibt, wenn jemand muskelkräftiger gebaut ist. Das gibt er nicht richtig wieder. Es gibt ja mittlerweile viele gute Waagen, die auch ein Plus-Minus wiedergeben, wie mein Muskelstatus sich verändert. Wenn ich mich jetzt ein bisschen proteinreicher ernähre und mache ein geeignetes Krafttraining, was übrigens in den allermeisten Fällen besser ist als ein Ausdauertraining.
Weil mehr
Muskelmasse und Muskelmasse wird auch aufgebaut. Nicht? Wir wissen, ab dem 40. Lebensjahr ungefähr verlieren wir jedes Jahr 1 bis 2% an Muskelmasse. Und dann verliere ich nicht automatisch Gewicht. Ich transformiere mich nur auf Deutsch gesagt. Das heißt, ich wandle ein Stück weit um. Das heißt, ich bekomme mehr Muskeln, was mir natürlich auch hilft, weil ich mich einfach besser bewegen kann im Alltag. Nicht? Und große Probleme sind ja nicht nur die sogenannten kardiovaskulären, also die Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, die wir präventiv, also vorsorglich angehen, sondern auch die gesamten Arthrose-Erkrankungen, nicht? Also wenn man sich vorstellt, auf dem Hüftgelenk oder auf dem Kniegelenk lasten jeden Tag 100 Kilo oder da lasten nur 70 Kilo drauf und dann verteilt auf beide Seiten, also die Hälften, dann ist es natürlich schon ein Unterschied, ob ich leichter bin oder ob ich schwerer bin. Nicht? Mhm. Das heißt, ich mache ja auch da vieles. Und wenn ich dann es noch schaffe, Muskeltraining zu machen, und es gibt ja im Internet mittlerweile kostenfrei über YouTube-Videos. Gabi Fastner ist für mich immer so ein tolles Beispiel. Die ist aus Bad Tölz, da kann man auch den Bogen mal nach Nassau spannen. Der von uns allen sehr geschätzte Manfred Riege ist ja auch aus Bad Tölz, ja, ist ja leider dieses Jahr verstorben. Ich habe ihn immer sehr geschätzt und als Tölzer muss ich immer an ihn denken, wenn ich so ein Video von Gabi Fastner sehe, die einfach tolle Workouts vormacht. Mhm. Das kostet nichts, das kann man im Internet einfach anschauen und das ist schön. Da kann man dann morgens den Tag mit beginnen und hat einfach für sich, denn wenn man es morgens nicht gemacht hat, gerät es meistens im Tagesverlauf in Vergessenheit. Mhm. Abends hat man meistens auch nicht so viel Lust. Mhm. Das heißt, auch solche Workouts sind wichtig, dass die Muskulatur dann gut sich zumindest erhält oder sich sogar optimiert. Mhm. Denn in aller Regel, wenn man nichts dafür tut, geht sie zurück.
Mhm. Du hast jetzt selber so ein bisschen den BMI kritisch betrachtet. Welche Formel hältst du denn dann für sinnvoll? Ist das immer einfach nur die individuelle Betrachtung?
Mhm. Also sehe es in der Tat individuell. Man kann den BMI berechnen. Also ich komme auch aktuell auf einen BMI von knapp unter 24. Nehme ich jetzt 3 oder 4 Kilo zu, bin ich schon fast an der Grenze zum BMI von 25, wo ich
das
dann
ist
schon.
Verrückt.
Ja, und das ist deswegen ist es in der Tat sehr, sehr unterschiedlich, wie man das sehen muss. Ist einer jetzt auch sportlich gebaut? Ist einer eher pücknig, sagt man, also ein bisschen untersetzter gebaut? Mhm. Nicht? Und die Muskelmasse. Habe ich jetzt einen Sprinter vor mir, der eine super Wadenmuskulatur hat? Der wird es schwierig auf den BMI bringen von 25, während hingegen der Mittel- oder Langstreckenläufer, weil sie einfach so leicht sind, die werden es locker und in den optimalen BMI bringen. Das heißt, man muss schon gucken, wie ist es individuell. Das heißt, ich nehme den BMI zwar, aber gucke mir schon den Menschen individuell an. Dabei spielt auch eine große Rolle, wie ist das familiäre Risiko bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, ich muss auch gucken, hat die Mutter, der Vater, Oma, Opa, wie war es da in jungen Jahren, als die Eltern noch nicht sehr alt waren, haben die einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall gehabt? Wie sieht da das Gefäßrisiko aus? Das kann ich schon bestimmen. Ich kann den LDL-Cholesterinwert messen. Es gibt andere Marker. Lipoprotein klein a ist so ein einmal zu messender Wert, der auch so ein individuelles Risiko noch anzeigen kann als einzelner Risikofaktor. Die ApoBs bei den sogenannten Lipoproteinen, also den Fett-Eiweiß-Bestandteilen. Wichtig ist letztendlich, wie bei vielen Dingen im Leben, das Gesamte zu betrachten. Mhm. Betrachte ich es zu einseitig, liege ich in der Regel falsch. Mhm. Es können auch ganz schlanke Menschen, die einfach genetisch belastet sind, schon mit 40 oder 45 einen Schlaganfall bekommen oder einen Herzinfarkt. Mhm. Der Blutdruck spielt eine Rolle. Mhm. Es gibt auch viele Schlanke, die auch leider Bluthochdruck haben, weil da erblich gesehen irgendeine Belastung dasteht. Ansonsten kann man sich so eine Pi mal Daumen-Formel auch für das Risiko Bluthochdruck ist der, mit jedem Kilo Gewicht, was ich reduziere, kann ich den Blutdruck um ca. 2:1 reduzieren. Mhm. Das ist natürlich muss man relativieren, wenn ich jetzt einen mit 150 oder 180 Kilo stark übergewichtigen Menschen habe. Wenn der jetzt 50 Kilo abnimmt, wird der nicht unbedingt mit 100:50 vom Blutdruck niedriger liegen. Da hat er irgendwann keinen Blutdruck mehr. Trotz alledem kann man sich damit auch motivierend dazu hingeben, wenn man sieht, Mensch, ich habe jetzt 5 Kilo abgenommen, dann habe ich im Schnitt 10:5 Blutdruck erstmal weniger. Mhm. Brauche ich vielleicht von meiner Blutdruckmedikation nur noch die Hälfte. Von
dem das ist auch in gewisser Weise wieder ein Belohnungssystem.
weil ich denke, so wird es mir zumindest in der Praxis oft gespiegelt, ich möchte eigentlich gar keine Medikamente nehmen. Ich muss mal gucken, dass ich davon loskomme. Mhm. Ja? Nun haben wir heute Medikamente, die einen hohen positiven Effekt in der Verhinderung von Herzinfarkt, Schlaganfall oder arterieller Verschlusskrankheit haben. Mhm. Von daher muss man es differenziert sehen. Trotz alledem ist es eine hohe Motivation, wenn man sagen kann, okay, jetzt gucken wir mal. Du hast aktuell ca. 10 bis 15 Kilo Übergewicht. Schau mal, wenn du jetzt 5 Kilo schaffst. Und ich versuche es immer so nahezulegen, 1 bis 2 Kilo pro Monat, damit es einfach auch langfristig angedeiht, reichen in der Abnahme aus. Also man muss nicht diese Schnellabnahmen, wie es oft bei Diäten ist oder bei den verfügbaren, die wir in der Diabetologie ja sehr intensiv einsetzen, diese in Anführungszeichen Schlankheitsspritzen, ja, die natürlich als Antidiabetika auf den Markt gekommen sind, aber einen guten Effekt natürlich haben. Das Problem ist immer nur, wenn ich die dann nachher wenn ich die absetze und irgendwann tue ich das, was passiert dann? Dann nehme ich in der Regel wieder zu, wenn ich es nicht geschafft habe, meinen Lebensalltag ein Stück weit anzupassen, dahingehend, dass ich keine zu hohe Kalorienzufuhr habe oder auf der anderen Seite einen höheren Energieverbrauch dann bringe. Mhm. Sei es durch Sport oder Ernährungsprogramme.
Mal genau auf diese Abnehmspritze kommen in Gänsefüßen. Das ist eine relativ neue Methode zur Gewichtsreduktion, die immer mehr an Popularität gewonnen hat. Wurde eigentlich, du hast es gerade gesagt, zur Behandlung von Diabetes Typ 2 eingesetzt. Hat man dann irgendwann, also erklär einfach, wie kam es dazu, dass die jetzt auch nicht nur bei Diabetes Typ 2 eingesetzt wird?
Der Klassiker des Diabetes Typ 2 ist der übergewichtige Mensch, muss man ganz klar sagen. Und wenn man Medikamente eingesetzt hat, gibt ja orale, also sprich als Tabletten einzunehmende Medikamente, haben auch die, Metformin zum Beispiel, auch einen Effekt, dass ich ein Stück weit Gewicht abnehme im Sinne der Optimierung des Blutzuckerwertes. Mhm. Jetzt reicht das oftmals nicht aus, dass die Menschen dadurch einfach auch richtig gut abnehmen. Die können zwar ihren Zucker ganz gut normalisieren, nehmen aber nicht automatisch dadurch so weit ab, dass man prinzipiell zufrieden ist damit. Mhm. Oder auch, dass die Patienten oder die Menschen damit zufrieden sind. Jetzt gibt es natürlich Insulin. Das kennen wir alle, ja, dass wir bei manchen Insulin spritzen müssen. Das Problem beim Insulin ist, wenn ich damit mehr brauche, Insulin ist ein sogenanntes anaboles Hormon, das heißt ein aufbauendes Hormon. Das brauche ich zwar, um den Zucker dann zu normalisieren, weil meine Bauchspeicheldrüse nicht mehr genügend bildet. Oder aber das, was gebildet wird, kann nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an den entsprechenden Zellen nicht mehr richtig öffnen. Mhm. Das heißt, ich habe ein Problem und muss dem dadurch entgegenkommen, indem ich einfach mehr Insulin gebe, um einfach dann eine Wirkung im Überfluss auf Deutsch zu haben. Mhm. Mit den Spritzen, die wir jetzt haben, ist ein Mechanismus entdeckt worden. Zunächst mal, was bei Exen bekannt war. Exenatide war meines Wissens eines der ersten. Heute haben wir die sogenannten klassischen GLP-1-Agonisten, also Glucagon-like-Peptid. Das ist GLP-1, ist ein Rezeptor, wo das funktioniert, dass ich den Gegenspieler quasi des Insulins stimuliere und dadurch kommt es zu einer Optimierung verschiedener Faktoren. Zum einen ein relativ schnell einsetzendes Sättigungsgefühl, der Hunger geht runter, ja, und ich habe bei dem doppelten Wirkstoff, also Tirzepatid, das ist das Mounjaro, da habe ich sogar einen GLP-1 und GIP-Agonismus, das heißt noch einen weiteren Wirkmechanismus, der dann auch noch dazu führt, dass ich definitiv auch die Fette nochmal optimiere, also die Lipoproteine optimieren kann. Das heißt, ich habe da auch noch einen klassischen, noch stärkeren gewichtsreduzierenden Effekt, denn das Sättigungsgefühl bleibt auch schneller gehemmt. Das heißt, das Sättigungsgefühl geht schneller hoch. Das Hungergefühl bleibt einfach weitergehend gehemmt. Und die Magenentleerung ist auch, sagen wir mal so, verlangsamt. Das heißt, das können am Anfang mit einer leichten Übelkeit einhergehen. Bei manchen auch ein bisschen schwerer. Das ist aber meistens nach 1 bis 2 Wochen weg. Dann hat man sich daran gewöhnt. Das heißt, durch diese Faktoren ist es so, dass ich auch Rückkopplung zum Gehirn habe. Mensch, Hungergefühl ist niedriger. Ich esse auch weniger. Ich bin schneller satt. Und dann wird man in steigender Dosis von diesen Stoffen, also bei den GLP-1-Agonisten sprechen wir von Dulaglutid und Semaglutid. Wir kennen es alle als Trulicity oder Ozempic. Ozempic für Diabetiker oder Wegovy für die normalen Adipösen. Ja, das heißt, wir können solche Medikamente für den klassischen Typ-2-Diabetiker zulasten der Krankenkassen verschreiben, wenn es im Rahmen der kaskadengeführten Therapie sinnvoll ist. Mhm. Für Übergewichtige ist die Zulassung auch da. Da muss man aus meiner Sicht immer nur wirklich erstmal aufklärend dahingehend mit den Menschen sprechen und sagen, du machst das dann zwar einen gewissen Zeitraum, aber du musst auch dein Verhalten ändern. Mhm. Wenn du dein Verhalten nicht änderst, hast du viel Geld ausgegeben. Mhm. Das kann man sagen, okay, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, das ist ja auch ein Effekt. Trotz alledem sollte man immer wieder betonen, wenn ich mein Verhalten nicht ändere, bringt mir das auch nichts. Nicht? Und das heißt, ich nehme dann schön ab, teilweise also bis zu 20% des Ausgangsgewichts beim Tirzepatid, also beim Mounjaro. Das sind schon tolle Ergebnisse. Ich muss nur gucken, dass ich es irgendwo halte.
Das heißt, über was für einen Zeitraum können diese 20% erreicht werden?
Die meisten Studiendaten sind über 72 Monate gegangen und das ja, ist halt die Frage, 20% von welchem Ausgangsgewicht. Ich spreche jetzt von einem 1,50 Persönchen, was 60 Kilo wiegt, ist das eine andere Ausgangssituation als von 150 Kilo bei 2 Metern. Entscheidend ist für mich aber ein ganz anderer Faktor. Diese Spritzen haben sicher auch einen positiven Effekt, ganz klar belegt, auf das kardiovaskuläre Risiko, also Herz-Kreislauf-Risiko, sprich Reduktion des Risikos an einem Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erkranken. Fettwerte werden optimiert bei Mounjaro vor allem. Und letztendlich muss ich aber dabei trainieren, wie kann ich das dann danach halten? Ich sage immer so ein bisschen dieses Beispiel, ein Porsche kaufen, das mag vielleicht fast jeder irgendwann in seinem Leben können. Aber ein Porsche zu unterhalten, ist immer schwierig. Das ist jetzt zwar aufs Geld bezogen, trotz alledem ist die Aussage daraus die gleiche. Das heißt, ich kann es schaffen, gut abzunehmen, aber es dann zu halten, das ist die Schwierigkeit. Und da ist die Kunst einfach in der Medizin bzw. im Verhalten ein Stück weit einfach die Sichtweise ändern. Das heißt, lösungsorientiert daran gehen, nicht immer problemorientiert denken, weil das ist oftmals so die Antwort, die wir dann kriegen. Ja, aber das kann ich doch nicht und das passt doch nicht in den Tagesablauf. Aber das muss ich doch dann eigentlich noch machen. Ich muss halt überlegen, wie kann ich es denn hinbekommen? Ich muss für mich einfach Lösungen erarbeiten und damit kann ich fast alles im Leben schaffen, muss man mal ganz klar sagen. Die lösungsorientierte Herangehensweise ist die effektivste im Leben.
Zu dieser Spritze selbst, in der Wirkweise, wird die einmal in der Woche verabreicht?
Aufgrund der langen Halbwertszeit der Wirkstoffe reicht die Verabreichung beim Exenatide. Am Anfang war das nicht so, die musste täglich gegeben werden. Aber die neueren, die brauchen nur einmal die Woche gegeben zu werden, weil die Halbwertszeit des Wirkstoffs so lang ist, dass das ausreicht.
Ja. Machst du das in der Praxis auch?
Wir machen das auch, ja. Also wir verschreiben die. Ich meine, die geben, das Geben dieser Spritzen ist nichts anderes, wie sich eine Bauchspritze zum Beispiel zu geben, wenn ich Thromboseprophylaxe. Man macht das selber, ja,
Patient genau. Oder Patientin. Okay. Welche Nebenwirkungen hat die?
Also die Hauptnebenwirkungen sind sicherlich die im Bereich Magen-Darm-Trakt. Also vor allem Übelkeit, auch Durchfall kann kommen. Auch Erbrechen ist bei dem einen oder anderen sicherlich dabei. In den allermeisten Fällen gibt sich das aber innerhalb der ersten 2 Wochen, muss man sagen. Und das entsprechend Entscheidende ist, dass ich die Motivation dann nicht direkt verliere. Es gibt wenige Ausnahmen, die halt auch nach 2 Wochen dann immer noch so eine starke Übelkeit haben. Die brechen dann die Therapie in der Regel ab. In den allermeisten Fällen ist es allerdings so, dass die Menschen das gut durchhalten können. Und wir haben ja steigernde Dosen. Das heißt, wir beginnen mit der niedrigsten Dosis und beim Mounjaro zum Beispiel bei 2,5 Milligramm. Und man kann im Monatsrhythmus plus 2,5 Milligramm dazugeben. Beim Ozempic ist es auch so, da gibt man mit 0,25 auf 0,5 auf 1 geht man hoch. Beim Trulicity 0,75, 1,5, da gibt es mittlerweile 3,0 und 4,5. Die Problematik, die wir bei den einen oder anderen Sachen im Moment haben, ist teilweise Lieferschwierigkeit, weil es einfach weil viele, viele Übergewichtige das einfach als Wegovy annehmen. Und da muss man vielleicht mal eine kleine Verbesserung, in Medien steht oft drin, die sind dann nicht lieferbar, weil das dann die Adipösen sich einfach so verorten lassen. Es gibt ja auch eine Unterscheidung in der Namensgebung. Also es heißt ja für die Diabetiker Ozempic und für die nicht zu erstattende Spritze heißt die Spritze Wegovy. Der Inhalt ist zweifelsfrei dasselbe. Trotz alledem gibt es da diesen Namensunterschied. Das ist ähnlich wie die Emsa-Pastillen und M-Kur. Das eine kann man in der Apotheke kaufen, das andere in der Drogerie. Der Inhalt ist auch letztlich derselbe.
Ja.
Und das muss man schon unterscheiden, dass da Lieferschwierigkeiten nicht automatisch dann nur den Übergewichtigen zugeschrieben werden. Hier ist es auch so, dass man generell aufklären sollte. Das heißt, für den Beginn ist sowas möglicherweise gut, wenn allerdings die Gewohnheit nicht geändert wird. Ich nicht irgendwie ein Sportprogramm, Ernährungsumstellung oder dergleichen vonstatten gehen lasse, dann werde ich mittel- bis langfristig nicht den Erfolg haben.
Vielleicht können wir einfach noch mal ein bisschen zusammenfassen, das, was du jetzt so gesagt hast. Also erster Punkt sicherlich, die Ernährung langfristig umzustellen, ganz kurz gefasst, weniger Zucker, mehr Eiweiße. Bewegung einbauen in den Alltag.
Sehr gut.
Muss mir nicht unbedingt einen Hund kaufen, aber am allerbesten wäre es, ich mache das morgens schon, damit ich nicht über den Tag die Motivation verliere. dritter Punkt, einen Wochenplan wirklich machen, nicht impulsmäßig einkaufen, sondern ein bisschen geplanter.
Macht ja auch Spaß. Wir kriegen, die meisten hier auch im Nassauer Land bekommen doch sonntags dann schon das Blättchen beziehungsweise die Zeitung gebracht, wo dann auch die Prospekte drin sind. Und dann macht es doch auch Spaß, da drin zu blättern. Wo ist jetzt das günstiger? Wo ist das günstiger? Ja. Nicht? Ich informiere mich, der Einzelhandel freut sich und ich mache für mich einen Plan, kann sogar noch Geld sparen, wenn ich mir das in dem Laden, das in dem Laden hole. Mhm. Also damit ist auch allen möglichen gedient.
Mhm. Guter Tipp. Vierter Punkt, sich vielleicht ein Belohnungssystem überlegen. Mhm. Was kann ich mir Gutes tun, wenn ich jetzt einen Tag oder eine Woche so durchgehalten habe? Geduld haben sicherlich, dass diese Routine auch einfach die Möglichkeit hat, sich zu etablieren. Fehlt noch etwas.
Wichtiger Punkt zu deiner super Zusammenfassung wäre für mich noch, dass das Umfeld Bescheid weiß, dass ich auch von dort gestärkt werde, dass nicht das Umfeld immer wieder hingeht und dann sagt, ach Gott, stell dich doch nicht so an, heute Abend machen wir mal das oder heute Abend essen wir das mal oder dergleichen. Das wäre für mich noch ein wichtiger Punkt. Ja, das Umfeld sollte irgendwo eingebunden sein, dass dieses Umfeld mich auch darin bestärken kann und ich darüber auch dann ein positives Feedback bekomme. Ja. Denn diese positiven Feedbacks machen etwas mit unserem Gehirn.
Ja.
Ja? Ein positiver Verstärker ist für uns das Beste, was uns letztlich passieren kann.
Und das fällt mir jetzt vielleicht noch so als letzter Punkt ein. Wir sprechen immer davon, etwas wegzulassen in der Ernährung, damit es uns besser geht. Eine gesunde Ernährung führt ja auch über die Zeit zu viel mehr Kraft, zu viel mehr Energie, Leichtigkeit, weniger Müdigkeit. Genau. Also ich habe ja auch total viele positive Effekte, die sich nicht nur aufs Körpergewicht
beziehen. Ganz genau. Und das ist schön, nicht? Wenn man das dann auch selbst merken kann. Und vor allem, gebt euch den Ruck, lobt auch den anderen mal. Wenn ihr was seht, was gut ist, dann, Mensch, das ist aber toll. Ich bemühe mich da seit Jahren, seit Jahrzehnten das zu tun, weil es ein unheimlich wichtiger Verstärker ist, dem anderen einfach etwas Gutes zu sagen. Natürlich soll das auch so ehrlich gemeint sein. Letztlich bringt es nichts, wenn wir einfach was Gutes sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Darauf will ich nicht hinaus. Trotz alledem leben wir ja in einer Gesellschaft, wo wir in 90% der Fälle Kritik äußern und nur in 10% vielleicht loben. Schön wäre es, wenn wir das zumindest auf 50-50 nivellieren könnten. Noch besser wäre es, wenn wir wirklich auch unser Lob mal aussprechen. Egal, ob es beim Partner, bei den Kindern, bei fremden Menschen ist. Es bringt so viel. Ja? Und solche Erlebnisse sind so unheimlich wichtig für unser limbisches, also das Verstärkungssystem, das, was wir im Gehirn empfinden, dass wir das einfach auch noch mitnehmen sollten.
Ein ganz, ganz wichtiger Impuls von dir. Möchte ich auch direkt damit abschließen, mich nämlich ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass du uns so viele gute Tipps gegeben hast und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast.
Ja, vielen Dank, gerne. Thomas. Macht dir auch immer wieder Spaß. Gell? Und wenn wir den Leuten, den Menschen hier im Nassauer Land damit was Positives mitgeben können, ist uns allen doch irgendwo geholfen, denn unsere Umgebung hier ist eine schöne Umgebung. Wir leben hier zusammen und sollten schauen, dass wir auch da das einfach auch positiv besetzen, das Ganze. Okay,
ich danke dir. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für die wertvollen Impulse an Dr. Thomas Klimaschka, die vielleicht auch für Sie etwas sind und Ihnen zudem ein wenig Wissen to go beschert haben. Das liefern wir Ihnen auch kommende Woche, dann nämlich im Gespräch mit Manfred Braun, der uns mitnimmt zu einer ganz besonders reichhaltigen Naturbeobachtung. Es lohnt sich. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.